Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Markus Pindur für Deutschlandfunk Kultur, aktuell in Washington D.C. Früh aufgestanden für diese Radiostunde. Schönen guten Morgen. Bei Ihnen ist jetzt kurz nach 6 Uhr, oder?
Genau, schönen guten Morgen. Ich habe die erste Tasse Kaffee gerade auf.
Das wird ein langer Tag bei Ihnen. Den Kaffee können Sie gebrauchen. Ein Tag, auf den wir heute besonders gucken wollen. Die Entscheidung ums Weiße Haus. Heute ist der große Wahltag in den USA. Markus Pindur, als langjähriger USA-Korrespondent werden Sie uns da einiges erzählen können. Ein anderes Thema hat sich ja mit Gewalt auf die heutige Tagesagenda gedrängt, der Anschlag von Wien. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Das ist in gewisser Weise ja auch Ihr Thema, wenn Sie nicht gerade wie jetzt in Washington sind, als Sicherheitskorrespondent für unsere Sender, also auch für Terrorismusfragen zuständig. Das ist jetzt natürlich für Sie geografisch weit weg, für die Amerikanerinnen und Amerikaner sowieso. Aber inwieweit hat diese Nachricht auch schon die USA erreicht?
Also es gab zwei kurze Tweets, einen von Trump und einen von Biden, die beide dem österreichischen Volk ihr Mitgefühl aussprachen. Und Trump sprach von Evil Attacks, also bösartigen Angriffen. Und die USA stünden mit Österreich, Frankreich und Europa im Kampf gegen Terrorismus, inklusive des radikalen islamistischen Terrorismus. So hat er sich ausgedrückt.
Also das erste Stimme aus den USA. Wir werden Ihnen aktuelle Informationen gleich liefern aus Wien von unserem Korrespondenten dort und ganz viel aus Washington an diesem Tag, der so oder so ein Einschnitt sein wird durch die Wahl dort für die Präsidentschaft, aber auch für einiges anderes. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Am Abend dürfte viele, die das aktiviert haben auf ihrem Smartphone, diese erste Nachricht erhalten haben. Schüsse in Wien in der Nähe der Synagoge und schon bauen sich dann gleich bei einem die ersten Bilder auf, die ersten Befürchtungen, gerade nach diesen letzten Wochen. Ist das möglicherweise ein neuer Terrorakt? Es gibt dazu erste Gewissheiten und auch noch manche Frage, die wir klären im Gespräch. Mein Gast heute aus Washington D.C. zugeschaltet ist Markus Pindur, Sicherheitskorrespondent unseres Senders. Und live in Wien erreichen wir Stefan Oschwart. Zu den Gewissheiten Stefan Oschwart zählt, mittlerweile sind es 4 Menschen, die wir zählen müssen bei den Todesopfern, richtig? Und auch erste Informationen über den Täter.
Ja, genau. Also es gibt jetzt 4 Tote, die auch in der Nacht verstorben sind. Und der Attentäter selbst, ein 20-jähriger Albaner aus Mazedonien, Kurtim Fesulay heißt er. Und interessant dabei ist, dass er 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt wurde, weil er sich dem IS in Syrien anschließen wollte. Und weil er so jung war, wurde er auf Bewährung entlassen. Und da schließen sich natürlich eine Menge Fragen an. Wieso hatte man den nicht mehr auf dem Schirm, zumal er auch auf Instagram ein martialisches Foto gepostet hat?
Das heißt also, diese Frage, die in den ersten Stunden über der Stadt und auch darüber hinaus lag, ist das ein weiterer islamistischer Terrorakt, die ist damit eigentlich in gewisser Weise beantwortet?
Ja, das hat der Innenminister auch schon heute Morgen in einer Pressekonferenz gesagt. Um 6 Uhr hat er eine Pressekonferenz gegeben, da hat er schon klar gesagt, dass dieser Mann ein IS-Anhänger gewesen sei und dass er eben deswegen von einem islamistischen Terroranschlag ausgeht.
Markus Pindur, Sie schauen für uns auf die Bedrohung durch Terrorismus, sozusagen im Hauptberufe, sind gerade in Washington D.C. zur Berichterstattung dort, aber Sie haben ja auch vor Ihrer Abreise auch das beobachten müssen, was in Frankreich passiert ist, die Ermordung des Lehrers Samuel Paty. Erleben wir gerade eine neue Welle islamistischen Terrors in Europa?
Das hat so den Eindruck. Das sind natürlich, es sind 2 Anschläge, in Anführungszeichen nur, aber das ist natürlich fatal und im öffentlichen Bewusstsein ist es natürlich sehr, sehr deutlich und das ist einfach sehr erschreckend und der Zeitpunkt jetzt ist auch wirklich ganz klar gewählt, am letzten Tag vor einem teilweisen Lockdown in der Corona-Krise dann noch einmal Angst und Schrecken zu verbreiten und die Leute zu verunsichern, das hat natürlich auch ganz klar einen Sinn und ein Ziel gehabt Und da kann man sagen, das ist strategisch so geplant gewesen. Und diese, die für den IS erreichbaren jungen Leute aus Syrien zum Beispiel oder aus dem Irak, die sind natürlich in Zeiten des Internet auch leicht zu steuern für die Hintermänner. Und insofern ist das eine Gefahr, derer wir uns sehr bewusst sein sollten. Und die deutet auch noch auf etwas anderes hin, wie ich denke. Denn die Europäer müssen sich überlegen, ob sie nicht tatsächlich in Syrien in irgendeiner Form langsam mehr Einfluss nehmen, als das bisher der Fall ist.
Wenn wir jetzt nochmal nach Wien schauen, Stefan Oschwart, das Stichwort Verunsicherung, das Markus Pindur gerade aufgegriffen hat. Wie verunsichert, verängstigt erleben Sie gerade die österreichische Hauptstadt?
Ja, also es kommen jetzt gerade Meldungen rein. Es wurden Hotlines geschaltet, psychosoziale Dienste haben die geschaltet. Und die sagen, die haben ganz viele Anfragen. Und das sind gar nicht so sehr Leute, die gestern das alles erlebt haben in der Wiener Altstadt. Die saßen ja stundenlang fest in Kneipen, in Restaurants, auch in Kultureinrichtungen. Und die Polizei hat sie daran gehindert, rauszugehen, weil es dort so gefährlich war, weil dort geschossen wurde. Also man merkt schon, die Menschen, die haben wirklich Angst. Und der Innenminister hat in seiner nächtlichen Pressekonferenz um kurz nach eins heute Nacht auch drei Sachen gesagt. Er hat gesagt, bleiben Sie am besten zu Hause und meiden Sie die Innenstadt. Das ist jetzt heute schon etwas anders. Also man kann wieder in die Innenstadt, aber zum Beispiel meine jüngsten Töchter, die sind heute nicht in die Schule gegangen. Heute ganz früh am Morgen kam eine E-Mail von ihrem Klassenlehrer und der sagte auch, bleibt besser zu Hause. Meine Frau musste arbeiten gehen in der Klinik. Meine ältere Tochter, die macht ein freiwilliges soziales Jahr, die ist im Altenheim. Als die heute Morgen das Haus verlassen haben, da hatte ich schon ein ziemlich mulmiges Gefühl, muss ich sagen.
Es gab ja lange die Vermutung, die Befürchtung, dass auch noch weitere Täter neben dem, der dann eben auch von der Polizei erschossen wurde, weitere Täter unterwegs sein können. Was ist denn da der Stand?
Also der Stand ist so wie heute Morgen, man weiß es nicht. Es hat 15 Hausdurchsuchungen gegeben, es hat auch einige Festnahmen gegeben, aber da halten sich die Sicherheitsbehörden ziemlich bedeckt, wie viele Leute man da möglicherweise festgenommen hat. Wir wissen nur, dass heute Nacht die Wohnung des Haupttäters, dieses 20-jährigen Albaners aus Nordmazedonien, der erschossen wurde, dass die gesprengt wurde und dass man aus seinem Umfeld Menschen festgenommen hat. Es gab, wie gesagt, Razzien heute, nicht nur in Wien, sondern auch in St. Pölten.
Stefan Oschwart, vielen Dank für diese Information aktuell aus Wien. Markus Pindur, danke bis hierhin. 240 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner können heute in eine Entscheidung treffen, die wahrscheinlich für 7 Milliarden Menschen in der Welt nicht ganz unwichtig ist, nämlich wer künftig im Weißen Haus regieren wird in Washington D.C. Der Amtsinhaber Donald Trump oder der Herausforderer der Demokraten Joe Biden. Live zugeschaltet aus der amerikanischen Hauptstadt ist Markus Pindur, aktuell dort für die Berichterstattung, unser USA-Korrespondent, also von der gesamten Deutschlandfunkfamilie von 2012 bis 2016, genau bis zur letzten Wahl. Markus Pindur, da ging es los mit diesem, würden Sie dem zustimmen, außergewöhnlichsten Präsidenten in der US-Geschichte?
Man kann es so sagen, aber es wäre ein Euphemismus. Dieser Präsident hat von Anfang an begonnen, eigentlich mit Lügen zu operieren. Und mittlerweile nennen das auch die seriösen Medien hier in den USA offen so. Anfängliche Zurückhaltung hat sich gelegt, auch nachdem dieser Präsident natürlich immer wieder die freie Presse angegangen ist und sie als Fake News bezeichnet hat. Dieser Präsident ist außergewöhnlich, in der Tat. Es gab viele Exzentriker schon auf diesem Stuhl in den vergangenen 240 Jahren, das kann man sagen. Aber Trump ist kein Exzentriker, er ist ein Rechtspopulist, das muss man auch ganz klar so benennen. Er flirtet immer wieder mit dem Rechtsradikalismus. Er vereint das Land nicht, er spaltet durch seine Rhetorik. Er hat sich immer wieder mit immigrationsfeindlichen und wirklich fast rechtsradikalen Parolen hervorgetan. Er hat die USA aus dem System versucht herauszulösen, das nach 1945, also nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg, etabliert worden ist, diese globale Ordnung, die natürlich nicht überall greift als Ordnung, aber die eben die Ansätze und auch die Weiterentwicklungsmöglichkeiten von globaler Ordnung enthält. Diese Ordnung lehnt er komplett ab. Er wollte Amerika isolationistisch aufstellen. Dieser Slogan America First, der verweist schon auf die Wurzeln. Da gab es nämlich eine Bewegung in den 30er Jahren, die protofaschistisch war und von dem Piloten Charles Lindbergh vertreten wurde, die sich America First nannte, die eine erklärte Nähe zu den Nationalsozialisten hatte. Selbst dazu war man sich nicht zu schade, diesen Slogan aufzugreifen. Also das ist wirklich ein außergewöhnlicher Präsident, ein außerordentlicher Präsident und eine, ich muss mal sagen, auch Bedrohung.
Ich glaube, weil Sie nicht der Einzige sind, der das so sieht, sehen auch die Umfragen so aus in den USA, wie wir sie seit Monaten eigentlich einigermaßen stabil sehen. Klare Vorreiterrolle für den Demokraten Joe Biden. Aber das haben wir ja auch gelernt, also spätestens beim letzten Mal, aber auch die, die sich mit den USA ein bisschen beschäftigen bei anderen Wahlen. Die landesweiten Umfragen sind das eine, aber am Ende nicht wirklich entscheidend. Es kommt eigentlich auf wenige Bundesstaaten an, die so schöne Namen haben wie Swing States oder Battleground States. Worauf müssen wir denn heute ganz besonders schauen?
Also ich empfehle besonders zu schauen auf Florida. Dort wird sich zeigen, ob Trump es überhaupt noch mal schaffen kann. Wenn er Florida nicht gewinnt, dann sind ihm wahrscheinlich die Wege zu einer Wiederwahl dauerhaft versperrt. Der Herausforderer Joe Biden hat gesagt, wenn Florida an die Demokraten ist, dann sei es Game Over. Florida muss man also schauen und auch wie Trump dort abschneidet. Wenn er ganz, ganz knapp dort gewinnt, dann bleibt es weiter spannend. Dann schauen wir nach North Carolina. North Carolina ist ein Staat, der Bundesstaat der Südstaaten, der bislang immer fest in republikanischer Hand war, der aber nach und nach, wie das im Englischen heißt, competitive wird. Also der für die Demokraten auch, wo die Demokraten auch mithalten können, wo die Umfragen alle spitz auf Knopf stehen und wo es durchaus sein könnte, dass die Demokraten diesen Staat gewinnen. Das wäre ein deutliches Zeichen. Diese beiden Staaten, North Carolina und Florida, haben auch Erfahrung mit Briefwahl. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen werden die relativ schnell ausgezählt sein. Ein weiterer Staat, der wichtig ist, besonders für Joe Biden, ist Pennsylvania. Pennsylvania hat aber das Problem, dass die Wahlgesetzgebung dieses Bundesstaates vorsieht, dass die Briefwahlstimmen erst nach dem Wahlabend ausgezählt werden können. Das kann also noch 2-3 Tage unter Umständen sogar dauern, bis dort ein Ergebnis feststeht. Und ein weiterer Staat, dem sozusagen eine Glöckchenfunktion zugebilligt wird, mittlerweile ist Arizona. Arizona auch bislang fest in Händen der Republikaner. Aber da tut sich etwas, da sind tatsächlich demografische Änderungen vonstatten gegangen. Da gibt es mehr Latinos, da gehen viel mehr junge Leute zur Wahl. Das ist übrigens in allen Bundesstaaten ein großer Faktor, insbesondere aber in Arizona. Und diese jungen Leute tendieren doch eher gegen Trump, als es bei den älteren Wählern der Fall ist. Also auf den Staat Arizona und den Ausgang dort muss man auch schauen.
Es gibt ja viele, die sagen, 2016 sah es ja auch erstmal unmöglich aus, für Trump zu gewinnen. Hat er ja dann bekanntermaßen. Ist das diesmal in der Grundsache genauso oder gibt es entscheidende Unterschiede zu 2016?
Also hier sind natürlich alle Journalisten und auch Prognostiker geschädigt durch diese Erfahrung 2016, wo sie eben doch deutlich falsch lagen. Das muss man sagen. Das haben die Prognoseinstitute aber mittlerweile auch in ihre Algorithmen eingerechnet. Diesen Faktor kennt man jetzt also. Und es ist so, dass erstens Joe Biden deutlich auch in den einzelnen Bundesstaaten, in den Umfragen, die leider unzuverlässig sind meistens oder oft, aber dass er dort deutlich vorne lag und zwar deutlicher, als es Hillary Clinton zum jeweils gleichen Zeitpunkt getan hatte. Dazu kommt, dass Joe Biden einfach beliebter ist, als Hillary Clinton es war. Die Ablehnungswerte gegen ihre Person waren relativ hoch. Dann kommt hinzu, es gibt aufgrund der großen Wahlbeteiligung, man muss sich vorstellen, über 100 Millionen Amerikaner haben bereits per Briefwahl oder in Person abgestimmt. Das sind über 70% der Leute, die überhaupt abgestimmt haben beim letzten Mal. Das heißt, die Wahlbeteiligung könnte über 65% liegen. Das ist sehr hoch. Hohe Wahlbeteiligung, das ist so eine Faustregel, die ist immer gut für die Demokraten. Und diese hohe Wahlbeteiligung, das muss man sich mal vergegenwärtigen, das wäre übrigens die höchste seit 1908. Das ist also sehr bemerkenswert. Ja.
Mein Gast in dieser Mittagsstunde ist Markus Pindur, live zugeschaltet aus Washington D.C. am Tag der Wahl in den USA. Was sind die Szenarien? Das ist die Frage, der wir jetzt nachgehen. Und Markus Pindur, ich kann mich erinnern, das war irgendwann einige Wochen vor der Wahl 2016, als wir alle dachten, keine Frage, das kann nur Hillary Clinton gewinnen, dass Sie damals kurz vor dieser Wahl in Berlin im Funkhaus zu Besuch waren und uns alle zutiefst verunsichert haben mit Ihren Beobachtungen, dass dieser Donald Trump, wenn man es genau vor Ort beobachtet, so wie Sie es getan hatten in den Wochen vorher, wie eine Walze mit Erfolg durch dieses Land zieht, irgendwie den Ton trifft und dass wir uns mal nicht wundern sollten, wenn der Ausgang noch gar nicht so offen ist, noch gar nicht so entschieden ist. Wir wissen ja, wie das ausging. Fangen wir also mal an mit Szenario 1. Donald Trump gewinnt heute. Denkbar?
Wenn man den Umfragen traut und den Prognostikern und den Zahlenmenschen, dann hat er eine Chance, aber er hat sehr viele weniger Wege zu einem Sieg, als es Joe Biden hat. Also die Prognosen reichen von einem ganz knappen Wahlsieg von Donald Trump bis hin zu einem möglichen Erdrutschsieg für Joe Biden. Das ist schwer zu prognostizieren, weil in vielen Staaten eben die Abstände sehr gering sind. Man kann in den Umfragen sehen, dass Joe Biden einen Vorteil hat. Er geht mit Vorteil in dieses Rennen. Aber es sind noch viele Unsicherheiten da und man muss auch ganz klar sagen, Trump hat einen Mobilisierungseffekt gehabt. Er ist in den letzten Tagen wirklich kreuz und quer durch das Land gereist und hat insbesondere zum Beispiel den Bundesstaat Pennsylvania stark beackert. Und dass diesen Mobilisierungseffekt, den darf man nicht unterschätzen. Insofern ist vieles möglich heute. Wir Journalisten sollten sowieso uns zurückhalten, damit die Zukunft vorherzusagen, aber wir sprechen ja jetzt in Szenarien
genau. Und
das ist genau der Punkt, das kann man auch nur, man kann nur in einzelnen Szenarien sprechen darüber.
Sie haben ja gerade schon Szenario 2 auch angedeutet, eben das, was die Umfragen sagen und sich am Ende übersetzen könnten in einen klaren Sieg für Joe Biden. Ist das dann letztendlich irgendwie auch, also wenn es so kommen würde, die Voraussetzung, dass vielleicht ein Donald Trump, der da ja zögert, dann doch auch einen solchen Wahlsieg anerkennen würde, wenn er eben ganz deutlich ausfällt?
Er müsste ganz deutlich ausfallen. Dann bliebe ihm wahrscheinlich auch nichts anderes übrig. Wenn das nicht so ist, dann können wir uns auf juristische Kämpfe einstellen. Donald Trump und sein Team haben ganz klar gemacht, dass sie die Legitimität dieser Wahlen unterwandern wollen, nämlich dadurch, dass sie den Wahlprozess und den Auszählungsprozess der Stimmen anzweifeln, zum Beispiel in Pennsylvania. Also sie sind der Ansicht, dass sie tatsächlich am Wahltag selbst einen Vorteil haben werden, weil viele Republikaner am Wahltag selbst wählen gehen und viele Demokraten Briefwahl gemacht haben. Diese Briefwahlstimmen werden aber erst nach den Stimmen am Wahltag ausgezählt, an vielen Orten zumindest, zum Beispiel in Pennsylvania. Und das heißt, dass man dann erst spät ein Ergebnis hat und da wollen die Republikaner mit ihren Anwälten dann reinstoßen und die Legitimität dieser Briefwahl einfach versuchen zu untergraben. Der zuständige Beamte, der Lieutenant Governor, der stellvertretende Gouverneur von Pennsylvania hat bereits gestern gesagt und er war sehr kampfeslustig. Er sagte, sie haben bereits 6 Klagen eingereicht und es steht 6-0 für mich. Das heißt, alle Klagen wurden bisher abgewiesen. Und Juristen, die sich damit auskennen, sagen auch, da wird es wenig Löcher geben. Also Juristen finden natürlich immer irgendwelche Löcher, die zur Klage einladen, aber ob das dann auch tatsächlich Bestand haben wird, das ist doch eher sehr ungewiss.
Das ist ja häufig Thema gewesen, diese Frage, wird Donald Trump, werden die Republikaner das Wahlergebnis anerkennen? Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es diese Frage eigentlich auch an die Adresse der Demokraten? Also gibt es da auch Signale, dass die das eventuell auch nicht anerkennen würden, wenn es knapp ist?
Das glaube ich nicht. Also wenn es tatsächlich ausgezählt ist, man wird warten bis zum letzten Moment, bis tatsächlich alle Stimmen ausgezählt sind. Das kann, wie gesagt, noch etwas dauern, wenn es knapp wird. Das wird man tun. Und ich glaube, dass die Demokraten, dass Joe Biden, daran hängt es ja, dass Joe Biden tatsächlich, wenn er diese Wahl, wie man im Englischen so schön sagt, fair and square verlieren sollte, dann wird er das auch anerkennen, weil das zum guten Ton in einer normalen Demokratie gehört. Aber er wird damit warten bis zum letzten Moment, bis tatsächlich klar ist, dass jede Stimme auch ausgezählt ist und dass tatsächlich auch das Ergebnis Bestand hat und belastbar ist.
Wir sprechen am Tag der Entscheidung in den USA mit dem Amerikanisten Markus Pindur, live zugeschaltet aus Washington D.C. Da waren Sie für Deutschlandfunk Kultur mehrere Jahre als Korrespondent, aber Sie waren ja auch schon vorher dort, und zwar, wenn ich so nennen darf, im Maschinenraum der Macht, im Team eines Abgeordneten, richtig?
Ja, genau. Ich habe dort Reden geschrieben und für den recherchiert.
Also Sie kennen das Land schon lange, auch vor Donald Trump. Jetzt könnte es ja so sein, dass Trump im Weißen Haus bald Geschichte ist. Die Frage ist aber natürlich, ich glaube, wir können auch heute schon mal so ein bisschen vorgreifen auf diese Frage. Was dann eigentlich? Wie gespalten bleibt das Land?
Das wird sich nicht kurzfristig ändern. Ich glaube, es wäre schon mal viel damit getan, wenn wir einen Präsident hier hätten, der das Land nicht weiter spaltet, so wie das Donald Trump getan hat. Dazu ist Joe Biden auf jeden Fall der Richtige. Das kann er. Er kann auf Menschen zugehen. Er kann auf Gruppen zugehen, die auf den ersten Blick nicht zu der demokratischen Klientel gehören. Und er kann auch die richtige Tonlage treffen. Aber dazu gehören natürlich immer zwei. Und wenn ich mir anschaue, wie unversöhnlich und wie destruktiv die Republikaner in den Obama-Jahren sich im Kongress verhalten haben, dann habe ich zunächst mal wenig Hoffnung, dass sich da politisch viel tut. Lediglich durch die Wahlen kann sich in der Politik wirklich grundsätzlich etwas verändern. Und da wird man dann schauen müssen, wie es im Senat ausgeht. Da gibt es mehrere republikanische Amtsinhaber, die um ihren Job fürchten müssen, in Texas, in North Carolina, in Georgia zum Beispiel, also in Bundesstaaten, wo man gar nicht damit rechnen würde. Und wenn es eine demokratische Mehrheit gibt, dann kann Joe Biden natürlich auch anders regieren. Aber so wie ich ihn kenne und so wie er sich als Senator verhalten hat, wird er auch weiterhin versuchen, auf die Opposition zuzugehen, und er wird auch versuchen, ein inklusiver Präsident zu sein. Aber wie sich diese gesellschaftliche Spaltung und dieses Gegeneinander und dieses Misstrauen auch und dieser, muss man sagen, dieser fast blanke Hass auch von Seiten der rechtskonservativen und der erzkonservativen evangelikalen Christen zum Beispiel, wie sich das weiterentwickelt, das ist schwer vorherzusagen. Und ich sage es mal so, ich glaube, diesem Land wäre schon sehr gedient, wenn es einen Präsidenten hätte, der es nicht weiter spaltet.
Aber wenn Sie da so einen Begriff wie Hass in den Mund nehmen müssen, wenn wir jetzt mal wirklich nur auch auf die Tage nach der Wahl schauen, muss man befürchten, dass sich das irgendwie Bahn bricht, also dass das nicht nur dieser schwelende Unmut ist, der das Land weiter spaltet, sondern dass es da auch wirklich zu richtigen Eskalationen kommen wird. Dieses Szenario wird ja auch immer wieder an die Wand gemalt jetzt in diesen Tagen.
Das ist in der Tat bitter, dass man das sozusagen einkalkulieren muss, dass das geschehen könnte. Wir haben vor zwei Tagen einen Vorfall hier gehabt, wo ein Konvoi von Trump-Befürwortern einen Kampagnenbus von Biden, ja, wie soll man sagen, bedrängt hat auf der Autobahn, ihn eingekreist hat. Ein Auto der Biden-Kampagne wurde sogar von einem großen Truck gerammt. Und das ist sozusagen, ja, das muss nicht der Regelfall werden, aber es wird eben befürchtet, dass sich Gruppen dazu aufgerufen fühlen könnten, mit Gewalt vorzugehen, weil wir das ja in den letzten Wochen und Monaten schon gesehen haben. Wir haben gesehen, dass es einen Plan gab von Rechtsradikalen, die Gouverneurin von Michigan tatsächlich zu entführen, der dann aufgedeckt wurde. Wir haben gesehen, die Besetzung eines Bundesstaatsparlaments durch eine rechtsradikale Miliz mit Waffen. Also da ist man sehr, sehr vorsichtig. Und genauso übrigens auf der anderen Seite.
Genau, danach wollte ich gerade fragen, nach der anderen Seite. Denn Markus, gehen wir mal das Szenario durch. Dieser Donald Trump gewinnt nochmal die Wahl, und zwar so, wie er die erste gewonnen hat. Das heißt also eigentlich gegen den Mehrheitswillen der Amerikanerinnen und Amerikaner. Würden denn dann die Leute in den großen Metropolen, an der Westküste, an der Ostküste, würden die denn dann einfach ruhig zu Hause sitzen und sagen, okay, 4 weitere Jahre Donald Trump? Oder würden da nicht auch letztendlich möglicherweise Szenen entstehen, wie wir sie jetzt aus Weißrussland sehen, aus Belarus?
Es gibt in den USA auch eine linksradikale Szene. Das ist einfach nicht abstreitbar. Und wir haben in Portland gesehen, dass dort viel Gewalt ausgeübt wird. Und das kann es eben unter Umständen in diesem Szenario, in dem Trump die Wahl wie auch immer gewinnt, das kann man da nicht ausschließen. Und viele gehen auch hin und versuchen ihre Geschäfte zu schützen. In New York sehen wir das. Der Rodeo Drive in Beverly Hills wird erstmal für 2 Tage gesperrt. In Washington werden auch Geschäfte mit Holzplatten vernagelt, weil man unter Umständen da Gewalt befürchtet. Also das ist alles sehr, sehr volatil, sagt man. Das hängt in der Luft. Man kann es nicht konkret vorhersagen. Aber es, so traurig das ist, man muss Gewalt einkalkulieren nach dem Ausgang dieser Wahl.
Markus Pindur, live aus Washington, hier im Deutschlandfunk Kultur. 1972, Markus Pindur, der US-Präsident damals hieß Richard Nixon, oder?
Richard Nixon hieß er, in der Tat.
Okay, also früher war nicht unbedingt immer alles besser. Aber was 1972 auf jeden Fall noch kein Faktor war, und das sage ich jetzt ohne allzu viel kulturpessimistischen Reflex, das Internet, Kommunikation über das Internet, über soziale Medien und Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram. Wir wissen aus dem letzten US-Wahlkampf, wie viel Einfluss das hatte, wie viel Beeinflussung, um es mal auch so zu fassen. Markus, diesmal sind die Tech-Konzerne dieser Verantwortung offenbar bewusster entgegengetreten, zumindest rhetorisch, auch im Handeln.
Das muss man so sagen, ja. In der Tat, da ist einiges passiert. Darüber hat sich auch Trump bitterlich beschwert, weil einige seiner Tweets als fehlerhaft oder irreführend eingestuft wurden von Twitter. Das ist in der Tat so, da passiert etwas. Da rennen die Tech-Konzerne natürlich der Entwicklung immer nur hinterher. Man kann immer nur hinterher Dinge dann löschen. Es gab zum Beispiel ein Video, das von vielen Trump-Anhängern geteilt wurde. Entschuldigung, ich bin hier schon
sehr voll in der Washingtoner Blase.
Zu sehr im Flow, genau, wie man so schön sagt. Es wurde also von vielen Trump-Anhängern geteilt, 1 Million Mal. Da wurde also das Video gefälscht und das suggerierte, dass Joe Biden nicht Herr der Lage sei in einer bestimmten Situation. Und da war tatsächlich etwas überblendet und falsch eingeblendet. Also es war wirklich eine massive Fälschung. Bis es aber aus dem Verkehr gezogen wurde bei Twitter, war es schon 1 Million Mal geteilt worden. Also das zeigt auch so die Spannbreite an dessen, was da überhaupt möglich ist. Und ungeachtet der Tatsache, dass die Konzerne das jetzt versuchen, gibt es natürlich auch starke Kräfte, die dagegen arbeiten. Wir wissen zum Beispiel jetzt schon, das hat der öffentliche Radiosender NPR berichtet, dass es eine massive Flut von Botschaften an schwarze Menschen und an Latinos gegeben hat hier in den USA, ähnlich wie es das 2016 gegeben hat. Das erinnert sehr an die Wahlbeeinflussung, die aus Moskau kam. Das ist ja mittlerweile auch von den Geheimdiensten in den amerikanischen bestätigt. Und diese Botschaften sind alle darauf ausgerichtet, diese Gruppen von der Wahl abzuhalten. Indem zum Beispiel behauptet wird, dass Joe Biden auch nichts ändern würde für Schwarze, dass es keinen Sinn habe, zur Wahl zu gehen, dass das alles nicht so stimme. Und das sind so Dinge, die natürlich ganz gezielt eingesetzt werden können, auch um von außen diese Wahl zu beeinflussen, aber natürlich auch von Gruppen innerhalb der USA, die damit Politik machen wollen. So, das kann passieren und damit muss man umgehen. Die Öffentlichkeit ist mittlerweile da auch alerter geworden, als sie das noch vor 4, vor 8 oder vor 12 Jahren war, auf jeden Fall. Aber das sind natürlich alles Gefahren, denen Wahlprozesse heute ausgesetzt sind, die es früher so natürlich nicht gab.
Markus Pindur war mein Gast in dieser Radiostunde im Deutschlandfunk Kultur, früherer USA-Korrespondent, aktuell zur Berichterstattung in Washington DC, extra früh für uns aufgestanden, da ist jetzt gleich 7 Uhr. Markus, wie geht der Tag dann weiter?
Ich bin jetzt erstmal für ein paar Stunden raus. Die Kollegen Thilo Kössler und Doris Simon übernehmen dann. Ich bin erst wieder zur Fazitsendung um 23 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur zu hören.
Alles klar, dann alles Gute, vielen Dank und einen spannenden Tag wünsche ich. Vielen Dank für diese Zeit hier heute.